meine hochverehrten Damen, meine sehr geschätzten Herren, alle, die vorher schon feierlich begrüßt worden sind. Einen will ich persönlich auch noch begrüßen, den Vater Abt. Ich hatte ja mit Studierenden schon einmal die Möglichkeit, dieses wunderbare Eck in Österreich zu besuchen. Und ich gebe gerne zu, ich bin eigentlich nicht wegen dem Kloster gekommen, sondern weil es so schön hier ist und das Essen so gut ist. Und beides habe ich schon wirklich aufgenommen. Ich bin ganz sicher, dass der liebe Gott euch wegen der Schönheit des Zicksees 3 Tage vom Paradies abziehen wird. Ganz sicher. Nun, heute machen wir bestimmt keine Dorfpolitik, Stadtpolitik oder was seid ihr, eine Gemeindepolitik, glaube ich, das stimmt immer. Weil meine Einladung ging dahin, einmal ganz allgemein nachzudenken, und das wird mein erster Teil sein, wie geht es uns in unserer Kultur mit der Qualität unseres menschlichen Lebens? Also ich möchte mal auf uns selber schauen, wie es uns heute im Leben geht. Und dann können wir noch fragen im zweiten Teil, ist dann in diesem Zusammenhang ein Kloster, aber auch eine andere Pfarrgemeinde oder auch eine andere Einrichtung, ist das gut für uns und unser Leben? Das ist die Schlüsselfrage, um die es mich bewegt hat, als ich mich vorbereitet habe. Und so beginne ich einmal mit dem ersten Teil und sage, wir leben heute eigentlich immer mehr unter einem verschlossenen Himmel. Also ich mache jetzt schon seit Jahrzehnten Religionsforschung und ich habe so den Eindruck gewonnen, dass wir Menschen immer diesseitiger leben. Also Karl Marx, ja, den kennen Sie alle wahrscheinlich vom Blick über die Grenze, in der unseligen Zeit des Kommunismus, der hat immer gesagt, Religion, da vertröstet eine Kirche die Menschen auf das Jenseits und lenkt uns von diesem Leben ab. Religion, das Opium des Volkes zum Einschläfern, ja, für politische Aktivitäten. Heute ist, glaube ich, das ganz umgekehrt. Wir werden nicht mehr auf das Jenseits vertröstet, sondern was noch viel schlimmer ist, wir vertrösten uns auf das Diesseits. Und darüber will ich ein bisschen reden und ich beginne da mit einem Mann, der in Frankreich unterrichtet und dessen Satz ich einfach umwerfend finde, weil er so einfach und klar ist. Er sagt im Vergleich zu den Menschen früher, die Großväter, Großmütter, denkt einmal an eure eigenen Verwandten, die ihr auf den Friedhöfen besucht, wie das bei denen war. Die haben meistens gar nicht lange gelebt. Aber wir heute leben zwar länger, sagt dieser Forscher, Historiker Philipp Ariès, aber insgesamt leben wir kürzer, denn die Leute früher lebten 30 plus ewig und wir nur noch 90. Und das ist ein sehr kluger Satz. In meinen Studien über das Leben der Religion in Österreich haben wir entdeckt, dass die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod zwar irgendwie bei 2/3 vorhanden sind, 1/3 kann damit gar nichts mehr anfangen, aber so, dass es das Leben der Menschen wirklich nachhaltig bestimmt, den Eindruck habe ich nicht. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte von meiner wirklich von mir sehr verehrten und geliebten alten Großmutter, die natürlich auch schon eine geraume Zeit tot ist. Da habe ich sie mal gefragt, du, wie ist es das bei dir in deiner Ehe? Ja, es geht so recht und schlecht, aber ja, was machst du dann mit dem, was jetzt nicht in Erfüllung geht? Sagt sie, ich fühle mich ein bisschen glücklich und den Rest erwarte ich mir vom Himmel. Fragen Sie mal junge Leute, ob die Ihnen sagen, ja, so Spuren des Glücks, aber den Rest erwarte ich vom Himmel. Ich habe sehr viele Paare getraut, da bin ich also ganz gut im Halten von Trauungen und habe so im Jahr ungefähr 100 Trauungen auch zu halten neben meinen Vorträgen. Aber ich habe noch niemanden gefunden, ja, der gesagt hat, ja, ein bisschen glücklich werden miteinander. Und den Rest erwarten wir uns vielleicht gemeinsam vom Himmel. Und das meine ich mit der Vertröstung auf das Jenseits und dass uns der Himmel verschlossen ist. Diese Vertröstung auf das Diesseits, wie gesagt, bei Karl Marx, der hat noch Jenseits gesagt, wir sagen Diesseits. Der Himmel ist viel verschlossen und wie gesagt, das Eheglück meiner Großmutter habe ich Ihnen gerade erklärt. Und dieser Frage hat sich dann eine andere Forscherin sehr ausführlich gestellt und hat gesagt, ja, wenn das so ist, dass ich eigentlich nur 90 Jahre habe fürs Glücklichsein, wie wirkt sich das auf meine Lebenskultur aus? Und da schaue ich jetzt mit Ihnen ein bisschen unser Leben an, wie es bei uns stattfindet in Österreich. Und das ist die Marianne Gronemeyer, die ein Buch geschrieben hat, Leben als letzte Gelegenheit. Nicht? Ich habe nur diese Chancen jetzt. Und wenn ich nur diese Chancen habe, was macht das mit meinem Leben? Und dann sagt sie, solches Leben wird immer schneller. Also die Schnelligkeit prägt unser Leben. Dass es immer hastiger wird in unserem Leben. Also es gibt ja ganz tolle Bücher von Nadolny zum Beispiel, das Lob der Langsamkeit. Das haben mir meine Assistenten einmal geschenkt, hat aber auch nicht sehr viel verändert. Das Lob der Langsamkeit. Und zweitens, sagt Marianne Gronemeyer, immer mehr fühlen sich überfordert. Das Burnout, wissen alle Psychologen heute, ist die am meisten verbreitete und sehr teure Krankheit in unserer Volkswirtschaft geworden. Dass die Leute völlig fertig sind in der Liebe, in der Arbeit, im Amüsement, sie überfordern sich ständig. Und ein drittes sagt sie nach der Überforderung, diese Art zu leben macht uns Angst, zu kurz zu kommen. Sie denken jetzt nicht an den Bundeskanzler, das ist nicht erlaubt an dieser Stelle. Man kann ja heute Deutsch fast gar nicht mehr reden, ohne den Bundeskanzler zu bewerben. Ja. Aber im Grunde genommen, die Angst, zu kurz zu kommen, prägt uns alle. Wir sind in einer, sagt man, Zivilisation der Rivalität. Das wird im Wirtschaftsbereich gefördert. Das gibt es zunehmend. Das ist fürchterlich, das Mikrofon, aber wir werden das schon erdulden. Das gibt es zunehmend auch im partnerschaftlichen Bereich, die Rivalität in der Liebe. Ich habe gerade heute wieder die Besprechung eines Buches gelesen und gehört im Rundfunk, wo man sagt, also die monogame Ehe ist immer mehr ein Sonderfall in unserer Kultur und die Flexibilität ist das, was viele Leute suchen. Die polyamorösen Verhältnisse, wie es so schön heißt. Also die Angst, zu kurz zu kommen. Und wir sehen diese Angst ja auch politisch in meinem kleinen Buch. Entängstigt euch, sage ich das ja auch. Viele haben heute Angst, dass uns der Sozialstaat zu knapp wird, weil wir eine Handvoll Flüchtlinge im Land haben. Also Sie verstehen so, die Angst, zu kurz zu kommen, prägt unser Leben. Und vielleicht haben jene recht, die sagen, wir werden immer mehr eine Gesellschaft der Angst. Aber da denkt jetzt mit mir ganz kurz nach, wer Angst hat, der hat keine Kraft mehr für die Solidarität. Also das ist das vierte, was im Grunde genommen die Marianne Gronemeyer sagt, dass solche Angst entsolidarisiert. Und das heißt, wir fallen immer mehr in unserer Solidarkultur auseinander. Wir denken an uns, aber nicht an uns zusammen. Dieses Zusammen geht uns verloren. Diese Angst entsolidarisiert und wir sind in einer Rivalitätsgesellschaft. Und diese Symptome merken wir, nehmen natürlich bei den jungen Menschen zu. Danke, Herr Präsident. Jetzt ist es genug damit Fürsorge. Ja. Was ist die Folge davon? Und ich glaube, dass sehr viele Menschen heute irgendwo das dumpfe Gefühl haben, da stimmt irgendetwas nicht in der Art und Weise, wie wir heute leben. Unsere Großväter und Großmütter, die waren ärmer, aber manchmal habe ich den Eindruck, die konnten auch noch zufriedener sein. Also im Frieden mit dem Wenigeren zu leben. Wir haben viel, aber wir scheinen immer ärmer zu werden in unserer Art zu leben. Und manche sagen, es ist wie zum Davon zu laufen. Es ist zum Davonlaufen, sagen manche auch. Und ich verstehe diesen Satz sehr gut, wenn Sie Computer haben, ein paar Jüngere haben das sicher, aber die Älteren ja auch, das gehört heute zu jedem Seniorenprogramm dazu, dass man mit dem Computer umgehen kann. Also diese Escape-Taste, wenn Sie sich die vorstellen, da steigen Sie aus dem Programm, in dem Sie gerade arbeiten. Und es gibt eine wachsende Welle von Aussteigern aus dem Leben. Ich zähle Ihnen nur die Liste aus, die wir in der Forschung zusammenstellen, und sage Ihnen gleich vorbeugend dazu, schauen Sie mal Ihre Kinder an, was bei denen zutrifft, und dann werden Sie schon sehen, die flüchten in die virtuellen Welten, in das Handy. Wir haben eine Studie gemacht an jungen Menschen im Innviertel über den Handygebrauch, ausgerechnet die Religionslehrer haben sich darum gekümmert. Und dann haben wir gemerkt, die haben virtuelle Beziehungen, aber es fällt immer schwerer, analoge Beziehungen zu haben. Sehen Sie den Unterschied? Also einen Menschen zu haben, der riecht, den man anfassen kann, den man umarmen kann, das wird immer seltener. Und ich kenne Menschen, die heute, zum Beispiel unlängst ein ganz prominentes Ehepaar aus der österreichischen Politik, aber ganz hochrangig, die waren bei mir zum Kaffee und dann musste die Frau früher weg, sage ich, warum musst du jetzt so früh weg, bleib doch hier, mein Apfelstrudel ist doch super geworden. Und dann sagt sie, nein, wir haben einen Enkelsohn, da sind beide Eltern berufstätig und das Kind hat 3 nicht genügend im Gymnasium Unterstufe, 3 nicht genügend. Und der Grund ist, er ist PlayStation-süchtig und der ist bis 2 Uhr in der Nacht, sitzt er an seinem Spielgerät und er ist genauso süchtig, wie andere alkoholabhängig sind. Und alle Studien sagen uns heute, das löst im Gehirn dieselben Prozesse aus, wenn du sozusagen computersüchtig oder spielesüchtig bist, wie eine Alkoholsucht. Andere flüchten in das chemisch erzeugte Paradies der Droge, des Alkohols. Der Herr Bürgermeister könnte mich da unterstützen, wenn er die Zahlen anschaut, die wir heute bei den Jugendlichen haben, was Alkoholkonsum betrifft, was Drogengefährdung betrifft. Und das sind alles diese Symptome, dass das alltägliche Leben für junge Menschen nicht mehr genug attraktiv ist. Weil wenn die Sport machen müssten oder Musik lernen könnten, ich glaube, es gibt tolle Schulen heute in Österreich, die genau da die Schwerpunkte setzen, weil sie sagen, das ist das eigentliche Gegengift gegen die Drogenabhängigkeit unserer Kinder, dass sie Musik machen, dass sie Sport betreiben und dann kommen sie nicht auf diese anderen Ideen. Oder zum Beispiel die Kriminalität, die auch wächst. Ich habe Männer- und Frauenstudien in Österreich gemacht, die haben immer gesagt, ja, Gewaltbereitschaft ist etwas von uns Männern. Aber das stimmt am Schluss jetzt auch nicht mehr. Es gibt heute Mädchengangs in den Städten, die genauso gefährlich sind wie Bubengangs, kriminell. Und es gibt einen Satz, wo man sagt, wo das herkommt, nämlich, dass man jungen Leuten sagt, du hast jede Chance, aber nütze sie. Aber in Wirklichkeit haben sie gar nicht mehr jede Chance. Also ich sehe das bei mir an der Universität, weil unsere Journalistin, die hat bei uns studiert, Publizistik, aber wer heute Psychologie, Publizistik oder sowas studiert, hat zu 60% eine sichere Arbeitslosigkeit nachher. Weil das nicht mehr so gesichert ist, dass man im Grunde genommen da zum Zuge kommt. Und das irritiert sehr viele und lässt sie auch in kriminelle Zirkeln absinken. Es werden andere Menschen psychisch krank, ist alles Eskapismus. Andere gehen in sektoide Gruppen, wo man Sicherheit bekommt, versprochen bekommt zumindest, auch im politischen Bereich, macht man heute verbal Sicherheit, die natürlich so nicht gewährleistet kann, unabhängig von der Frage, aber da kennen Sie sich Burgenländer ja auch gut aus, bin sehr stolz, dass wir in einem der sichersten Länder der Welt leben, muss man auch sagen, und Wien selber ist eine der sichersten Städte. Und dann vor allem sagt unser Erwin Ringel der Selbstmord. Das ist die letzte finale Art und Weise davon zu laufen. Und Erwin Ringel hat uns immer gelehrt, bevor jemand den Selbstmord begeht, da wird seine Welt so eng und so klein, dass der Sprung in den Tod die einzige Alternative ist, dass es besser wird oder dass gar nichts mehr ist. Und das ist das sogenannte präsuizidale Syndrom, das heißt Enge, das heißt aber auch Angst. Und jetzt verstehen Sie, warum wir in der Forschung heute sagen, eine Gesellschaft der Angst tut dem Menschen nicht gut. Und wenn ich in der Kirche heute für was kämpfe, dann sage ich, wir müssen als Christen inmitten einer Gesellschaft der Angst Oasen des Vertrauens bilden. Vielleicht sogar des Gottvertrauens. Wie mir eine Frau in der Flüchtlingsarbeit sagt, wenn es besonders schwierig wird, dann spüre ich göttlichen Rückenwind. Das ist eine klare Aussage. Also diese Kultur des Vertrauens inmitten einer Gesellschaft, die an der Angst erstickt und unsolidarisch wird. Alle diese Symptome nehmen bei jungen Leuten zu. Nun, entweder laufe ich davon, Sie haben ja vorher schon gesagt, dieses schöne Zitat, das ich von übrigens von einem Pfarrer habe, das habe ich leider nicht selber erfunden, die einen suchen das Weite, das ist Escape, davonlaufen. Aber es gibt heute eine interessante Gegenbewegung gegen diese Art des Lebens. Und das heißt, die Weite suchen. Oder wie wir sagen, das ist eine spirituelle Suche, die in nachsäkularen Kulturen heute in Gang kommt. Und wenn Sie mal die Werbung anschauen, da sehen Sie Ordensfrauen und Engel und weiß Gott, was alles in der Werbung heute eine Rolle spielt. Und mir ist das ganz wichtig, dass die Werbung uns meistens die Themen zeigt, die bei den Leuten gut ankommen. Weil sonst könnte man ja keine Produkte verkaufen. Also ist die Werbung, wenn sie religiös ist, ein Hinweis darauf, dass die Menschen auf diese spirituellen Symbole und Themen ansprechbar sind. Also die einen suchen das Weite und die anderen suchen die Weite. Wenn Sie diesen Satz mit nach Hause nehmen und manchmal hin und her drehen und vielleicht sogar den Mut haben zu fragen, auf welcher Spur bin ich? Ja? Bin ich beim Davonlaufen? Oder bin ich auf einer Suche nach der Weite? Man könnte ja den schönen Psalm zitieren, er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, weil er mich liebt, und das ist die Rede von Gott, der das mit uns macht. Wie schaut diese spirituelle Suche aus? Da haben wir auch in Wien sehr viel geforscht über das Leben der Menschen, heute auch bei uns im Lande. Und ich sage Ihnen ein paar Themen, die bei dieser spirituellen Suche wichtig sind. Und vielleicht finden Sie auch manches bei sich selber, wenigstens in der Art, ja, das wäre schön, könnte ich so etwas erfahren. Zum Beispiel suchen Menschen immer mehr, bei sich selbst zu Hause zu sein. Es gibt einen tollen Satz von Karl Valentin, den Sie kennen, 1941 auf einer Münchner Bühne, mitten im Dritten Reich, sagt er, heute Abend suche ich mich, ich bin gespannt, ob ich daheim bin. Das ist ein ganz weiser Satz. Und es gibt von Ottmar Spahn und anderen großen Zeitkritikern die Aussage, es schleudert uns immer mehr an die Peripherie unseres Lebensrades. Und das ist schon ein Gefühl, das ich auch habe bei dieser Hektik unseres Lebens, auch an einer Universität, auch in meinem eigenen Leben, dass wir ja kaum noch die Kraft haben, bei uns selber zu Hause zu sein. Und das sagen Ihnen alle Psychotherapeuten, wer sich entfremdet von sich selber. Jesus würde sagen, wer sich selber nicht liebt, der wird krank. Entfremdung ist für Augustinus sogar die eigentlich größte Sünde, wenn der Mensch nicht bei sich selber ist. Und die Teresa von Avila sagt, das ist ganz wichtig, dass du in deinem Inneren manchmal zu Hause bist, weil vielleicht hörst du dann die leise Stimme Gottes dort. Und das ist ein wunderschöner Satz von Papst Benedikt XVI., der mal sagt, unsere Welt ist so laut geworden, dass wir die leise Musik Gottes nicht mehr hören. Was für ein toller Satz. Dieses musikalisch hochbegabten Papstes, der selber Klavier spielte und Mozart-Symphonien und so. Also wunderbar dieser Satz. Wir sind gotttaub geworden, sagt er, weil wir die Stille nicht mehr suchen. Und es gibt viele heute, und ich kenne solche und ich mache das selber, die den Tag beginnen mit einem Gang in die Stille. Einfach um ein bisschen bei mir zu sein und in der Hoffnung, dass ich dort ungestört einmal fragen kann, was mir Gott an diesem heutigen Tag abfordert. Das ist eine ganz einfache Übung, die jede und jeder von uns machen kann. Und das ist eine der wenigen ganz guten Gründe, die ich für den Zölibat habe, weil mich stört niemand dabei. Ja? Klar. Also das ist das Erste. Das Zweite, sehr viele Menschen suchen heute nach Heilung. Weil sie sagen, dass uns irgendwas in diesem Leben heute krank macht. Und wenn Sie sich ein bisschen umschauen im esoterischen Bereich, die alternative Medizin, was da alles floriert, was es für ein Geschäft mit der Heilung gibt. Ich habe unlängst einen Film im ORF gesehen, bei Ried, da wenn Sie mal hinfahren nach Ried, ist ein Gasthaus und die Frau, die verkauft alles Mögliche. Energieheilung. Und das werden heute in der Zwischenzeit die reichsten Leute. Und die Leute zahlen für das, was sie suchen. Sie suchen Heilung. Wenn ihnen die Hightech-Medizin nicht mehr helfen kann. Verstehen Sie das alles? Und dann sage ich, Heilung ist ganz wichtig. Und wenn unser Papst sagt, wir sind nicht berufen, die Menschen in das Gericht zu führen, in den Gerichtssaal, sagt er, sondern ein Feldlazarett zu sein für die Menschen. Ein Ort der Heilung. Wir haben nicht zu moralisieren, sondern zu heilen. Dann merken Sie, wie wichtig dieser Papst für die gegenwärtige Entwicklung der seelsorglichen Kultur in unserer Kirche ist. Ein drittes, was die Menschen auch wieder suchen, ist die Verzauberung. Man war in den 60er, 70er Jahren der Meinung, alle religiösen Symbole, die muss man wegräumen. Das ist Kitsch, das ist nichts für nüchterne, naturwissenschaftliche Menschen. Und ich muss Ihnen ehrlich bekennen, ich habe mir zu Weihnachten schenken lassen ein Buch über die Einführung in die Astronomie. Und ich werde jeden Morgen, wenn ich da drinnen beim Frühstück lese, fromm. Probieren Sie mal. Schauen Sie mal hinein in das Weltall, wie Sterne entstehen und vergehen, wie das mit Millionen und Milliarden Jahren geschieht. Es ist unglaublich, diese Schöpfung zu schauen. Einer meiner besten und liebsten Sendungen im ORF ist Universum. Schauen Sie sich damals Sendungen an, statt langweiligen Krimis. Also ich denke, wenn man aus der Stille heraus in die Welt hineinschaut, man merkt schon unglaublich viele Wunder, die es in der Schöpfung gibt. Und wenn Sie da in Ihrer herrlichen Natur mal vorsichtig durchgehen und zu sagen, haben wir noch Vögel? Oder sind die alle schon durch die Überdüngung der Felder kaputt gegangen? Und was kriecht da und was sinkt da eigentlich? Und wie wunderbar und wundersam ist diese Schöpfung? Ich glaube, das gehört zur Wiederentdeckung der Spiritualität dazu. Und das Vierte, was die Leute spirituell suchen, sind spirituelle Gemeinschaften. Also ich sage das ganz trocken für mich, weil ich ja mir manchmal den Luxus leiste, bei mir in der Pfarrgemeinde St. Hubertus, wo ich wohne in Wien am Stadtrand, da gehe ich dann manchmal am Samstagabend in die Messe, morgen auch wieder, und dann sitze ich da hinten drinnen und erlebe das, wie das ist mit unserer Eucharistiefeier. Und wir haben einen hochbegabten, theologisch blitzgescheiten Ordensmann als Pfarrer und der belehrt mich jedes Mal. Und dann denke ich, ich bin eigentlich dorthin gegangen, um die Verbundenheit mit Gott zu erleben. Und dann finde ich mich in der Schulbank wieder. Also sind die Gottesdienste so Kraftfelder spiritueller Erfahrung, wo sich für uns auch hoffentlich der Himmel auftut. Und der Richard Rohr hat einmal gesagt, ich zitiere es einmal auf Englisch und übersetze das gleich, ein toller Satz, von dem ich lebe schon lange, it is not necessary to be perfect, but to be connected. Es ist nicht notwendig, von Gott ja gesehen, dass wir moralisch perfekt sind, aber dass wir verbunden sind. Verbundenheit macht Religion aus. Die Erfahrung der Verbundenheit mit einem letzten Grund meines Lebens, meine sehr geschätzten, wenn Sie das haben, dann können Sie liebende Menschen sein, dann können Sie Vielfalt aushalten, dann lieben Sie auch die, selbst hier in Ihrer Gemeinde, rund um das Projekt des Klosters, die einer völlig anderen Meinung sind. Und das ist normal so, wenn ich ein Gottvertrauen habe. Wenn ich sage, wir sind alle verbunden in der Tiefe in Gott, dann können Sie die Vielfalt viel gelassener ertragen. Ich rede jetzt aus Erfahrung, weil ich hatte ja das unverschämte Glück, einen Priesterbruder zu haben, ist schon verstorben vor wenigen Jahren. Und er war was von stinkkonservativ. Der war also wirklich so marianisch und Rosenkranz und so. Und mir ist das alles nicht so leicht zugänglich gewesen. Und Sie haben gar keine Ahnung, obwohl wir so verschiedener Ansicht waren, wie brüderlich wir uns verstanden haben. Und das ist für mich Kirche, dass wir die Vielfalt integrieren und niemanden, der einer anderen Meinung nachgeht, auch diskriminieren. Es ist gut, wenn wir Meinungen haben, ja? Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn wir sagen, ich würdige jede, die anderer Meinung sind und die eine andere Ausstattung haben. Und ich würdige, und da bin ich Schüler meines Lehrers Karl Rahner, der gesagt hat, ich würdige auch einen Atheisten, der, wenn er liebt, in den Himmel kommt und mit mir dann Gemeinschaft haben wird. Und manchmal denke ich mir, es wäre gut auf der Welt, wir könnten manchmal sagen, wir als Christen leben jetzt schon ein bisschen was vom Himmel auf Erden. Und alle hoffe ich, dass sie im Himmel sein werden, die Pro und die Contras. Und dort werden wir uns vertragen. Ich frage, warum nicht schon jetzt? Wenn die Aufgabe der Kirche darin besteht, nicht, dass wir in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel jetzt schon zu uns kommt. Bischof Hämmerle, ein sehr guter Satz, dass der Himmel jetzt schon zu uns kommt. Und was natürlich auch zu dieser Spiritualität bei vielen Menschen heute dazugehört, ist die Sorge um eine gerechtere Welt. Also ich sage für mich ganz ehrlich, können Sie ruhig mitnehmen, führe ich nicht aus, wäre ein eigenes Abendthema, aber ich bin dann immer gefragt worden und werde das auch immer gefragt, ja, soll sich die Kirche in die Politik einmischen, zum Beispiel in die Armutspolitik oder in die Pflege oder in die Bildungspolitik, in die ganz großen Themen, die heute alle verschüttet sind, weil wir nur noch Flüchtlingspolitik machen. Das muss man auch sagen, da geht es der Politik genauso wie der Kirche, ja. Wir sollten eigentlich vom Evangelium reden und reden nur noch von Missbrauch. Also die Gesellschaft hat die Migration und wir haben den Missbrauch als Monothema. Und die ganz großen Themen, die die Zukunft prägen werden, die lassen wir liegen oder wir diskutieren sie nicht. Also ich rate Ihnen sehr, lassen Sie sich nicht ganz so festnageln auf ein Spezialthema, sondern schauen Sie sich an die Themen, die wirklich heute die Menschen bewegen. Und ich habe eine Schwester, die hat als Bezirksrichterin, die ist nicht verheiratet, ich glaube, mindestens 40 Jahre ihres Lebens zu Hause immer wen gepflegt. Am Schluss jemanden im Rollstuhl, einen behinderten Bruder, die Mutter dann nachher. Sie, das ist nie gegangen ohne die Unterstützung von zwei wunderbaren slowakischen Frauen. Jetzt verstehen Sie, was Pflege ist? Und darüber sollten wir uns kümmern, dass in diesem Land Menschen, die alt werden, ihr altes Leben und wenn sie pflegebedürftig sind, dort verbringen können, wo sie gelebt haben. Das wünschen sich 80% der Menschen in unserem Land. Die möchten nicht unbedingt in ein Altersheim wechseln. Sehen Sie, was die großen Themen sind. Und ich sage, ja, ich denke gerne mit, die Caritas denkt da gerne mit, mein guter Freund Franz Kübel macht da immer wieder, auch sehr behutsam und verbindlich, den Mund auf und ermutigt Politiker, sagen, überseht nicht die Themen der kleinen Leute. Ja? Ich glaube, das ist Politik. Themen der kleinen, die wirklichen Themen der kleinen Leute, also sich zu beschäftigen damit. Und dann sage ich, dann werfen mir die Leute immer vor, wenn ich das sage, ja, die Kirche ist doch keine politische Partei. Dann sage ich, nein, ist sie auch nicht. Aber sie ist politisch parteilich. Verstehen Sie den Unterschied? Wir sind keine Partei, aber wir mischen uns ein, weil wir sagen, wenn nur ein Gott ist, dann ist jeder einer von uns, dann haben wir alle Menschen nur das eine Welthaus zur Verfügung, dann sind Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung unsere christlich-kirchlichen Megathemen. Auch in der Ökumene sind das schon lange die ganz großen Themen. Der große griechische Patriarch ist einer der Vorkämpfer mit Papst Franziskus für die Bewahrung der Schöpfung. Man nennt ihn liebevoll daher den grünen Patriarchen. Ich finde das wunderbar und Papst Franziskus und der griechische Patriarch sind tief befreundet. Ja. Also ich glaube, sie müssen wirklich hineinschauen und sagen, wir brauchen in dieser Welt spirituelle Ressourcen, damit das Leben der Menschen gesichert ist und menschlicher ist. Und dann ahnen wir vielleicht, es wäre gut für das Leben der Welt, der Menschen, das Zusammenleben, würden wir unter einem offenen Himmel leben und nicht unter einem geschlossenen Himmel. Ich habe große Sympathie für die Idee, dass das Christliche im Abendland stärker wird. Ich bin immer fasziniert, wie die Atheisten aus Dresden um die Christlichkeit des Abendlandes kämpfen. Sehen Sie, das ist ja auch spannend, dass ausgerechnet diese Gruppe sich einsetzt für das christliche Abendland. Und ich persönlich scherze da immer ein bisschen und sage, mir wäre es lieber, wir stärken das Christliche im Abendland. Und schauen Sie sich selber an, wer hindert Sie, am Sonntag in eine Kirche zu gehen? Wer hindert Sie, die Bibel zu lesen? Ich erinnere mich, ich bin der Universitätsrat in Luzern, da war gleich nebenan in Basel die Bundeskanzlerin Merkel beschenkt worden mit einem Ehrendoktorat und dann fragt sie eine Studentin, ja, was machen Sie gegen diese Migration und Zuwanderung und gegen diese Überfremdung unseres Landes? Wie schützen Sie politisch das christliche Abendland? Dann sagt die Bundeskanzlerin darauf, verstehe Ihre Frage nicht. Was hindert Sie, am Sonntag zur Kirche zu gehen? Was hindert Sie, in der Bibel zu lesen und zu beten? Verstehen Sie? Das Christliche im Abendland bleibt stark, wenn wir starke, gläubige Christen sind. Und das gebe ich Ihnen gerne mit, auch für die Zukunft der Pfarrgemeinden hier in der Umgebung und aus Aufgabe der Pfarrer. Wir müssen heute zusehen, dass die Menschen wissen, was sie als Christen sind und dass sie das auch in ihrem Leben wieder anfangen zu leben. Denn das Problem sind nicht die auch zum Teil gar nicht sehr frommen Muslime, ich habe auch da eine Studie gemacht, sondern das Problem ist die Schwäche des Christentums in unserem Land. Und daran könnten wir selber was ändern, wenn wir uns auf die Hinterbeine setzen und sagen. Nun, in diesem Kontext der spirituellen Suche brechen natürlich auch die ganz großen Fragen aller Menschen auf. Und Sie haben hier meinen sehr geliebten Kardinal Franz König, unter dem ich in Wien angefangen habe zu arbeiten. Und er sagt, die drei großen Fragen sind sehr einfach. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und welchen Sinn hat das Ganze? Meine sehr geschätzten, wenn Sie diese drei Fragen einigermaßen beantwortet haben, vielleicht sogar noch mit Hilfe unserer christlichen Tradition und dem, was wir geerbt haben von unseren gläubigen Vorfahren, dann haben Sie Ihr Leben gemeistert. Weil der Sinn des Ganzen ist, nicht, dass sie was weiß Gott was Besonderes geleistet haben, sondern der Sinn des Ganzen besteht für mich, jetzt bin ich alt genug, um das auch so einfach sagen zu können, der Sinn des Ganzen ist, ein liebender Mensch zu werden. Und wenn Sie dann Matthäus 25 lesen, dann wissen Sie, dass nur die geliebt haben, gerettet werden. Daher auch der Atheist, daher auch der spirituelle Vagabund, daher auch der Protestant und der Orthodoxe und der Katholik, aber nur wenn wir lieben. Der Herr Abt wird mir sofort zustimmen, wenn er mir sagt, dass einfach nur das Erfüllen der Rituale ohne Liebe keine Rettung bringt. Das ist eine der härtesten Nachrichten, die uns das Matthäus-Evangelium am Schluss gibt. Dass all unsere Frömmigkeit uns nichts nützt, wenn wir nicht liebende Menschen sind. Aber was heißt dann Liebe? Das ist nicht das, was man heute als Pornografie im Internet völlig frei zugänglich hat. Wo ich heute wieder mit Erschrecken gehört habe in einer Sendung, dass etwa 60% der Männer in unseren Ländern da freien Zugang verwenden, ohne dass das irgendwie so übersichtlich bekannt wird. Was macht das mit unserer Liebesfähigkeit, wenn wir im Grunde genommen nur die Lust abdecken durch Internetkonsum und dann irgendwie ausgebrannt in den Beziehungen dastehen? Schauen Sie das viel nüchterner an und reden Sie so trocken mit Ihren Kindern? Da gibt es keine Tabus mehr. Da muss man so frei reden, wie ich das jetzt angefangen habe bei Ihnen, dass ich sage, die Liebe ist das Stärkere. Und die Liebe, das Kernmerkmal heißt, ich verausgabe mich für jemand oder für etwas, ohne etwas zurückzuverlangen. Das ist die Liebe, wie Jesus gesagt hat, eine größere hat niemand, als wer sein Leben verausgabt für seine Freunde und Freundinnen. Also das ist so ein bisschen meine Kulturdiagnose und ich hoffe, Sie verstehen schon, warum es gut wäre, würde das spirituelle Grundwasser in unserer Kultur wieder steigen oder um bei meinem Bild zu bleiben, dass der Himmel sich auftut, dass wir nicht unter einem geschlossenen Himmel menschlich verkommen letztlich, sondern dass diese Quelle der himmlischen Ermutigung und der Stärkung für uns möglichst wieder offen ist und fließen kann. Und so komme ich ganz kurz abschließend zu meinem zweiten Teil. Könnte dazu das Kloster was beitragen? Verstehen Sie? Ich sage nicht, dass das Kloster der einzige Agent ist. Das wäre fürchterlich, weil dann hätten wir bisher in unserem Land völlig versagt, wenn wir das nicht schon längst auf unserer Agenda gehabt hätten. Aber könnte das eine hilfreiche Verstärkung sein dessen, worum es geht? Nicht anders kann ich denken. Also es ist nicht so, dass man unbedingt das Kloster braucht, um spirituell zu sein. Aber es kann gut sein, dass es das Kloster ist, weil dann das spirituelle Grundwasser auch in der Region wieder ein bisschen ansteigen kann. Und Sie wissen, was das bedeutet, die Landwirte sowieso, wenn nach unendlich langer Trockenheit das Grundwasser so weit absinkt, dass sie auch mit ihren Brunnen nicht mehr drankommen. Das habe ich bei meiner Schwester letztes Jahr erlebt, die im Garten einen Brunnen hat in Oberösterreich. Und die konnte kein Wasser mehr pumpen. Und ich habe so den Eindruck, ein bisschen geht es uns heute in unserer Kultur so mit dem spirituellen Grundwasser, dass wir fast nicht mehr drankommen. Und dann ist es gut, wenn es neue Orte gibt, wo es Brunnen und Quellen gibt. Also das Kloster könnte uns ein bisschen dazu helfen, den Himmel offen zu halten. Nicht die einzigen, die sich mühen, diesen Himmel offen zu halten, weil die Pfarrgemeinden tun das auch, hoffentlich, sage ich, sind das solche Biotope, wo der Himmel sich auftut über uns, wie der Stephanus sagt, unser großer Heiliger, von Passau herunter über Wien nach Ungarn hinunter, wo er der große Patron all dieser Diözesen ist, dass er im Tod sagt, ich sehe den Himmel offen. Das müsste die Kirche sein, als Überschrift, dass wir Orte sind, wo wir unter dem offenen Himmel leben. Ich bin immer ganz beeindruckt, dass es da in Schottland, glaube ich, eine Kirche gibt, die zerstört worden ist im Krieg. Und da stehen nur noch die Mauern. Ich finde das ein tolles Bild für die Kirche. Weil wenn du da reingehst, siehst du da nur Himmel über dir. Da ist kein Dach mehr drüber. Das ist Kirche. Sehen Sie? So eine Schutzmauer für Menschen, wo man unter dem offenen Himmel lebt. Je mehr Orte, an denen der Himmel offen gehalten wird und unter diesem ein Leben in liebender Solidarität möglich ist, umso besser für das Land und die Region. Sagen Sie es doch auch ganz nüchtern, je mehr Brunnen das Land hat, umso besser für die Bewässerung. Ja? Das ist ganz normal, dass wir vom Wasser leben und so leben wir auch von den spirituellen Brunnen und ein solches Kloster könnte so ein spiritueller Brunnen sein. Herr Abt, ich idealisiere Sie jetzt. Ja, Sie müssen nachher demütig sagen, ein bisschen was bringen wir davon zusammen. Das sage ich auch für meinen eigenen Job. Also ich hebe sie jetzt nicht in den Himmel hinauf, aber so einer der Brunnen könnte das sein. Warum? Und jetzt muss ich ein bisschen sozusagen fremdgehen aus meiner Urerfahrung. Ich habe zwar sehr viele Freunde zu Zeiten der russischen orthodoxen Kirche, wo ich sehr viele Studenten von der St. Tigon-Universität in Wien habe, wo ich auch oft in Moskau bin und unterrichte und dort in die Liturgie gehe. Ich erlebe dann diese Liturgie und ich sage natürlich, das Herzstück der orthodoxen Kirche ist die Liturgie. Und ich habe mich immer gefragt, warum das so üppig ist in der Ausstattung mit unglaublichen Bildern. Waren Sie schon einmal in Moskau in der Entschlafungskathedrale? Da müssen Sie hinfahren einmal, nicht wegen dem Putin und meinen Knicks zu machen, sondern nur wegen dieser Kirche lohnt sich das, in den Kreml zu fahren. Das ist bis zum Rand oben bemalt mit unglaublich alten und wunderbaren schönen Fresken. Das ist ein bisschen Himmel auf Erden, wenn Sie das so sagen können. Also der Himmel wird auf die Erde heruntergefeiert, ist für mich eine Erfahrung aus der Liturgie der orthodoxen Tradition. Da ist die Liturgie der Reformierten genau das Gegenteil, weil das ist ungefähr so, wie wenn Sie in eine Tiefgarage gehen. Ja? Von der Ausstattung her keine Bilder drinnen, nur Beton, das unlängst in Genf miterlebt. Also ich war schon ein bisschen zerzaust nach dieser Liturgie und bin dann glücklich, dass ich herausgegangen bin, dass ich wenigstens ein Katholik bin. Wobei ich gerne Katholik bin, weil mir die Liturgie in der Orthodoxie wieder ein bisschen zu lang ist für meine Hektik. Das gebe ich auch wieder ganz offen und ehrlich zu, weil unter 3 Stunden kommst du aus einer ordentlichen Liturgie ungeschoren nicht hinaus. Und das wissen übrigens aber auch eure Leute, weil diese Liturgie halten nur die Mönche und die Priester durch und die Kleriker. Und die Leute gehen rein, küssen die Ikone, geben das Geld ab, gehen vielleicht kurz beichten, wenn sie ganz fromm sind, und hauen wieder ab während der Liturgie. Also so geht das ziemlich fluktuierend, also der harte Kern, der dann die Liturgie stellvertretend für alle feiern. Und halten Sie das Wort fest, Stellvertretung. Das ist ein ganz kostbares Wort, auf das ich noch komme. Also zentral auch in eurer Liturgie, in der Orthodoxen, ist dann das Herabrufen des Heiligen Geistes. Dabei bleibe ich jetzt ein bisschen, weil da habe ich für mich in den letzten Jahren viel gelernt. Das ist bei uns sehr vernachlässigt in der Eucharistiefeier. Das ist ein schneller Satz, da liest du drüber und keiner nimmt wahr, was wir da gefährliche Sachen sagen. Dass Gottes Geist herabkommen soll und wandeln soll. Sehen Sie, darum geht's. Aber was soll er wandeln? Die Gaben, die Kirche, die ganze Welt. Und wenn der Geist wandelt, dann werden die feiern hier gottvoll und gottförmig und gehen dann anders raus, als sie hineingegangen sind, wenn Wandlung wirklich passiert. Jetzt sage ich es Ihnen mal auf katholisch schnell, weil da sind wir sehr ökumenisch konzertiert heute. Das ist gar kein Unterschied, da passt kein Blatt zwischen unseren Kirchen, weil wir halt alle im Grunde genommen auf Jesus hingehorcht haben, was er wollte mit dieser Zusammenkunft. Und dann haben sie hier den wunderbaren Papst Benedikt XVI. Am Weltjugendtag in Köln, und der sagt, da gibt es eine vierfache Wandlung, wenn Sie am Sonntag in der Kirche sind. Und das beginnt nicht vor Ort hier, sondern das beginnt am Kreuz. Und da wird Gewalt in Liebe gewandelt. Nehmen Sie das mit. Es ist Gottes Urabsicht für die Menschen, dass wir nicht von der Gewalt regiert werden, sondern von der Liebe. Und das ist unglaublich, nicht? Dass wir nicht den Krieg unterstützen, sondern das Aushandeln von Kompromissen für den Frieden. Das macht der Vatikan jetzt auch sehr engagiert. Also die Gewalt in die Liebe, dann Brot in Wein. Und dort hört es dann manchmal schon auf, weil es geht ja weiter, sagt Papst Benedikt. Wir essen dann seinen Leib und werden so sein Leib. Auch ein schöner Satz theologisch. Wer sich den Leib Christi einverleibt, wird zum Leib Christi. Aber was heißt das, Leib Christi zu sein? Und damit wir das ja nicht übersehen, sagen wir bei der Feier der Eucharistie, und das singt auch die orthodoxe Tradition ganz feierlich, es ist immer Leib hingegeben, Blut vergossen. Das heißt, das Merkmal dieses Leibes, der Kirche, den wir bilden und zu dem wir geformt werden in dieser Feier der Eucharistie, das ist eine dienende Gemeinschaft. Und ich denke mir dann manchmal, wie verrückt, 800.000 Menschen in Österreich gehen am Sonntag in eine katholische Messe. Und da gehen sie hinein in der Angst um sich und entlassen werden sie nach der Wandlung als Fußwascher. Ich glaube, das ist die einfachste Beschreibung, die man von dieser Wandlung hat. Also als die, die sich niederbeugen, zu denen, die schlecht bei Fuß sind. Aus der Vereinigung kommt die Bereitschaft zu dienen. Das ist Kirche. Ja? Und Kirche ist nicht nur mit Gott verbunden zu sein, sondern wenn wir Gott verbunden sind, sind wir mit allen Menschen verbunden und in dieser einen Menschheit aufgehalten. Und dann sagt Papst Franziskus, und das finde ich genial, dass die Wandlung da auch noch nicht aufhört, sondern dass, wenn wir gewandelt werden, auch ein bisschen was von der Welt, von der Kultur hier in diesem wunderschönen Burgenland sich verändert. Noch einmal, meine 800.000. Wenn das wirklich stimmt, dass das eine gefährliche Geschichte ist, diese Feier der Eucharistie, und wenn mich junge Leute fragen, muss ich am Sonntag zur Kirche gehen, sage ich immer dazu, überleg dir das gut, ob du dich in Gottes Gefahr begibst. Weil das eine gefährliche Geschichte ist, wenn Gott mich verwandelt in einen Fußwascher. Weil ich mich dann nicht mehr herumdrücken kann, um liebende Solidarität in meinem alltäglichen Leben, in der Familie, im Beruf, in der Politik, wo immer auch. Und dann denke ich mir, vielleicht hat der Schüller recht, der mal gesagt hat, Helmut Schüller kennen Sie ja, da hat er die Wiener Pfarrgemeinden besucht und dann hat er dann in der Caritas-Zeitschrift geschrieben, viele Pfarrgemeinden in Wien feiern am Sonntag einen religiös verschönten Konditoreibesuch. keine Wandlung passiert. Weil wir vielleicht sagen, Gott verwandle die Gaben, aber bitte uns lass in Ruhe. Das ist die größte Gefahr der Frommen. Dass wir Gott sagen, lass uns in Ruhe bitte. Dass wir bürgerlich fromm sind, folgenlos fromm sind. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ist das bei euch jetzt? Habt ihr dieselben spirituellen Bedrängnisse, dass ich sage, ihr verwandelt uns das auch genug? Unsere lange oder kurze Liturgie, es hängt nicht von der Länge ab, sondern dass wir die Herzen aufreißen und Gottes Geist in uns hineinlassen, dass er uns ein neues Herz gibt. Benedikt XVI. Steht also für dieses wunderbare vierfache Wandeln. Ich glaube, dass noch ein zweites mir sehr wichtig ist in der Kultur orthodoxen Lebens, das ist das Gebet. Und das ist schon irre, wenn, ich glaube, sie stehen um 4 in der Früh schon auf und dann fangen sie an zu beten, damit gebetet wird auf der Welt. Überlegen Sie mal ganz ehrlich selber, wie viel Zeit nehmen Sie sich fürs Beten? Wie viel Zeit finden Sie in Ihrem Leben Stress? Aber jetzt gehören wir alle miteinander zusammen als Menschen. Vielleicht müssen gar nicht alle so viel beten. Aber es ist super, wenn es ein paar gibt, die das sozusagen unentwegt machen. Und ich denke mir, wenn ich so die Weltkirche, die katholische, anschaue, es wird unentwegt auf der ganzen Welt rund um die Uhr Eucharistie gefeiert. Weil sich die Erde dreht, verstehen Sie, das ist ein ständiger Lobpreis Gottes. Und da geht es nicht darum, dass immer alle dabei sind. Sondern es gibt eine ganz wunderbare Form der Stellvertretung. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Sie haben vielleicht Kinder, die auch ihren eigenen Weg gehen. Ich rate den Eltern immer, geht irgendwo vor Gott hin, in aller Stille oder in einen Gottesdienst, in einer Kirche, wenn niemand drinnen ist, dann streitet er mal ordentlich mit Gott. Und sagt, lieber Gott, jetzt haben wir alles getan, was wir tun konnten. Jetzt können wir nichts mehr tun, jetzt bist du allein wieder dran. Das müssen sie beten. Sie müssen Gott haftbar machen, dass es gut weitergeht mit ihren Kindern. Und sie können stellvertretend sich gleichsam vor Gott stellen und sagen, vergiss meine Kinder nicht. Bleib an ihrer Seite. Schau, dass es mit ihrem Leben, mit ihrer Ehe, mit ihrem Beruf einigermaßen gut geht. Dass sie nicht krank werden, nicht verunfallen. Dass ihre Kinder gedeihen können. Ist das super, dass es da irgendwo Klöster gibt, auch bei uns in Österreich, da oben im Mühlviertel bin ich groß gewachsen bei den Prämonstratenern. Ja, ich bin so dankbar, dass es Orte gibt, wo in einem Raum unentwegt gebetet wird. Und das tut gut, weil das für die ganze Region sehr gut ist, wenn irgendwo gebetet wird, weil es ist ein Gebet nicht nur für sich selbst, sondern für die Kirche und die Gemeinschaft, aber auch für das Land, wo es ist, und es ist stellvertretendes Gebet. Und ein drittes, glaube ich noch, und da kann ich am wenigsten jetzt sagen, weil da weiß ich, dass die verschiedenen orthodoxen Traditionen unterschiedliche Geschwindigkeiten haben, wie schaut das aus mit dem Dienst an den Armen? Weil ich glaube, der Dienst an den Armen gehört substanziell zur gläubigen Gemeinschaft dazu. Daher hat die syrische Kirchenordnung des 5. Jahrhunderts, da waren wir noch nicht getrennt, gesagt, es braucht in jeder Gemeinde einen Diakon, wo ist der hiesige, ist auch einer, glaube ich, hier, es braucht einen Diakon und dieser Diakon ist das Auge der Kirche, Syrien, da musste er am Morgen immer an den Strand gehen und schauen, ob Tote angeschwemmt worden sind und dann musste er in die Dörfer gehen und schauen, ob jemand krank ist und der Belehrung bedarf. Das ist hochinteressant. Der Job des Diakons, das Auge der Kirche, hinzuschauen auf die, die uns brauchen. Unsere Unterstützung als Gemeinschaft und als Hilfe. Ich glaube auch, und wenn ich das richtig verstehe, gibt es das auch in den Traditionen der orthodoxen Klöster, dass da immer auch ein Dienst an den Armen mitgestaltet wird. Und das ist ein Glücksfall. Das Abendmahl ist immer mit der Fußwaschung verbunden, das kann aber auch dann manchmal bis zum politischen Einsatz werden. Ich zeige Ihnen ein Bild, das Sie vielleicht noch in Erinnerung haben. Das ist wirklich eine Ökumene, wo der Papst Franziskus Lesbos besucht hat. Die Insel, wo zurzeit die meisten griechischen Flüchtlinge in unglaublichen Verhältnissen leben, muss man auch dazu sagen. Und dann haben Sie links und rechts die zwei, der Herr Abt weiß, wer das ist. Das eine ist der Patriarch und das andere der Erzbischof von Athen. Mit denen geht der Papst dahin, um zu demonstrieren, es ist uns nicht egal, wie es diesen armgemachten, auf der Flucht befindlichen Menschen gibt. Und damit sie das leicht schlucken können, sage ich, alle die, die heute nur ein besseres Leben suchen, wie unsere Vorfahren, die dann ins Ausland gegangen sind, um es besser zu haben, nach Kanada oder nach Amerika, die müssen wir und dürfen wir ja auch zur Zeit bitten, lasst euch Zeit, momentan sind wir mit den Asylanten überbeschäftigt. Das ist legitim für die Politik. Und die beiden Gruppen auseinanderzuhalten. Aber ich glaube nicht, dass ein christliches Europa das Asylrecht so lange ausdünnen darf, bis es keines mehr gewährt. Und da sind wir so ziemlich schleichend in dieser Richtung unterwegs. In ganz Europa. Ich rede gar nicht von unserer Bundesregierung jetzt, da können Sie selber urteilen. Aber ich bin besorgt, wenn wir das machen. Also, dass wir das, was verhältnismäßig für uns leistbar ist, machen, das finde ich okay. Dass wir nicht alles machen können, finde ich auch okay. Aber dass wir nichts machen, finde ich nicht okay. Ich komme zu meinem wunderbaren letzten Bild, weil das hat mich natürlich fasziniert, dass Sie Maria Schutz heißen. Und das ist eines der tiefsten Bilder der Frömmigkeit des Volkes, auch in unserer katholischen Tradition. Nämlich die Schutzmantel-Madonna. Und wir beten das auch. Das ist eines meiner liebsten Mariengebete, unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir. Und das war so immer der Traum gläubiger Menschen, die wir ja leider uns Gott immer nur väterlich vorgestellt haben, dass es auch etwas Mütterliches, Bergendes in unserem Glauben gibt. Und deswegen finde ich das gut, dass Maria in der orthodoxen Kirche genauso wie bei uns verehrt wird. Ich glaube, es sagen zu dürfen, zurzeit fast schon ein bisschen mehr als bei uns. Also ich finde keine wirklich schöne orthodoxe Kirche, wo nicht eine wunderbare Marienikone drinnen ist, und zwar an ganz zentraler Stelle. Auf der einen Seite die Jesus-Ikone und auf der anderen Seite die wunderbare Marienikone. Und dass Maria dort verehrt wird, und diese Schutzmantel-Madonna ist schon ein Programm. Und ich glaube, es tut einem Land gut, sind Sie doch ganz ehrlich. Wir Menschen können uns nie vollendete Sicherheit verschaffen. Da können Ihnen Politiker noch so viel Sicherheit versprechen. Wir leben immer auch in einer gewissen Unsicherheit in diesem Leben. Und wenn etwas sicher ist, habe ich einmal bei einem Unternehmerkongress kaltblütig gesagt als Theologe, kenne nur eine Sicherheit in unserem Leben, das Wort Tod sicher. Das Einzige, was wirklich sicher ist, alles andere nicht. Und glauben Sie nicht, dass uns das gut tut, wenn Sie das Gefühl haben, Ihre Kinder gehen auf den Schulweg, Sie müssen sie freigeben und verlassen, entlassen in ihr eigenes Leben hinein. Ich finde, die Menschen haben ein so tolles Gefühl, dass sie einen Schutzengel brauchen, unsere Kinder. Schutzengel heißt aber nur, dass wir hoffen können, es gibt eine heilige Macht, die unsere Kinder beschützt. Und zu dieser heiligen Macht gehört diese Schutzmantel-Madonna. Sie ist ein Teil dieses himmlischen Schutzes für uns Wehrlose auf Erden. Und ich glaube, das tät uns ganz gut, dass es auch alleine durch den Namen des Klosters, zu dem ich ja wirklich nur gratulieren kann und zu dem ich sehr viel emotionale Sympathie empfinde, sage ich so ehrlich für mich, weil das waren auch meine Mutter und meine Großmutter, das war ihr Lieblingsbild von Maria, diese Schutzmantel-Madonna. Und so ist es auch verständlich, dass in der orthodoxen Tradition zu den schönsten Liedern die Marienhymnen gehören. Und wenn Sie jetzt noch so viel spirituelle Kraft haben, spiele ich den Anfang eines der ganz großen Marienhymnen, und zwar über die heilige Gottesgebärerin. Der andere ist noch wichtiger, aber das ist ein neuzeitlicher. Und damit höre ich mit meinem Vortrag auf, mit dieser kleinen spirituellen Meditation. Ich habe Ihnen auch den Text eingeblendet und hier kommt auch die Musik.
Angelus Protostatis, ουρανόφαινε πέμφυ υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε και συνδυάν σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τι αυτά χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη χαίρε δεις η αρά εκλείψη χαίρε του πεσόντος αδάν η ανάκλησης χαίρε των δακρύων της Εύας του λύτρωσης χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής χαίρε βάθος δυσθεωρητών και αγγέλων οφθαλμής χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα χαίρε άσπυρ εμφαίνων των ήλιων χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως χαίρε δεις νεουργείται η πτήσης χαίρε δεις βρεφουργείται ο πτήστης χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
Dankeschön.